aus dem Rinzai-Rokku. Dann sagte der Meister: Heutzutage muss derjenige, der den Buddha-Dharma erforscht, wahre Einsicht suchen. Hat er wahre Einsicht erlangt, berühren ihn Geburt und Tod nicht, sondern er ist frei zu gehen oder zu bleiben. Er braucht das, was vorzüglich ist, nicht zu suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt von allein. Jünger des Weges, die erhabenen Ahnen, die wir in alten Zeiten hatten, hatten alle ihre eigenen Methoden, Menschen zu erlösen. Was mich betrifft, was ich euch klar machen möchte, ist, dass ihr die irreführenden Ansichten anderer nicht akzeptieren sollt. Wenn ihr handeln wollt, handelt, zögert nicht. Schüler von heute kommen zu nichts. Was fehlt euch? Der Glaube an euch selbst fehlt euch. Wenn es euch am Glauben an euch selbst mangelt, werdet ihr weiter stolpern, verwirrt allen möglichen Ereignissen folgen und von diesen Myriaden von Ereignissen immer wieder neu gewandelt werden und nie ihr selbst sein. Möchtet ihr den Patriarchen Buddha kennenlernen? Er ist nicht anders als ihr, die ihr hier vor mir steht und meinem Diskurs lauscht. Weil ihr Schüler den Glauben an euch selbst nicht habt, lauft ihr herum und sucht etwas außerhalb von euch. Selbst wenn ihr beim Suchen etwas findet, wird dieses Etwas nichts weiter sein als ausführliche Darstellungen in Wort und Schrift. Am Ende wird es euch nicht gelingen, den Geist des lebendigen Patriarchen zu erringen. Macht keinen Fehler, ihr würdigen Zen-Männer. Wenn ihr ihn hier und jetzt nicht findet, so werdet ihr weiterhin durch die drei Reiche wandern. Während einer Unzahl von Kalpas und Tausenden von Leben lang und gefangen in den Klauen angenehmer Umstände geboren werden aus dem Schoß eines Esels oder einer Kuh. Jünger des Weges, so wie ich es sehe, unterscheiden wir uns nicht von Shakyamuni Buddha. Was fehlt uns heute bei unseren vielfältigen Aktivitäten? Das göttliche Licht unserer sechs Sinne hört nie auf zu leuchten. Wenn ihr es so seht, dann seid ihr jemand, der sein Leben lang nichts zu tun hat. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wenn er hier vom Patriarchen Buddha redet, dann meint er natürlich den wahren Mensch, über den wir gestern gesprochen haben. Denjenigen, der in jedem von uns immer und immer da ist und aktiv ist, in jedem von uns. Nämlich derjenige, der ganz einfach, wenn ihm etwas in den Sinn kommt, dass er es tun möchte, dann tut er es. Derjenige, von dem immer so dieser Spruch, über den dieser Spruch immer gesagt wird, wenn er geht, dann geht er, wenn er schläft, dann schläft er, wenn er pinkelt, dann pinkelt er. Und wie ich gestern schon sagte, der ist 24 Stunden lang am Tag da. Wir sind das. Und das ist die Aussage von Hakuin, wenn er im Hakuin Senji Sazenwa sagt, dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha. Aber in meinem Modell, das heißt meinem, stimmt gar nicht, ich habe es ja nicht erfunden, von Harada Roshi, hier auch von Rinzai, sind in uns zwei wirksam. Diese Betrachtung ist natürlich, das so zu sehen, ist natürlich auch nur ein geschicktes Mittel, klar. Der wahre Mensch und der eingebildete Mensch. Das, was Rinzai Karma nennt, Harada Roshi, den eingebildeten Menschen. Also alles das, was uns aus der Vergangenheit immer und immer wieder einholt. Unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Ängste, unsere Befürchtungen, unsere Idee vor allem, wir müssen anders werden, als wir sind. Natürlich sind da keine zwei Personen oder Entitäten in mir drin, sondern es ist nur eine Beschreibung, was passiert hier eigentlich? Es sind Ereignisse. Und Rinzai sagt ganz am Ende, wenn ihr es so seht, dann seid ihr jemand, der sein Leben lang nichts zu tun hat. Also dieser Hinweis, es gibt nichts zu tun. Du musst nicht anders werden, als du bist. Du musst dich nur entdecken, wie du bist. Wahrnehmen, wie du bist. Und das Einzige, was uns fehlt, sagt Rinzai, der Glaube. Der Glaube an uns selbst. Dass wir fest davon überzeugt sind, klar bin ich nicht Buddha, logisch. Ich bin ein schwerer Fall. Und du auch. Ich habe das, das ist so etwas, was ich im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer mehr, stückweise immer nur, eigentlich immer mehr und mehr, nach meinem Gefühl, ganz nach meinem Gefühl, begriffen habe. Geschrieben habe ich das schon in der ersten Fassung meines Buchs mit diesem Bild über die Hochsprunglatte. Wer es gelesen hat, erinnert sich nicht. Da baut jemand eine Hochsprunglatte vor euch auf, 1,40 Meter hoch und sagt, da müsst ihr drüber, weil die Freiheit ist dahinter. Also musst du drüber. Was machen wir? Wir trainieren wie blöde. Und wenn wir das tatsächlich irgendwann schaffen, über die Latte zu kommen, merken wir, drüben ist genau das gleiche wie hier. Kein Unterschied. Wir hätten gar nicht drüber springen können. Wir hätten drunter durchgehen können. Oder wir hätten gleich da bleiben können, wo wir waren. Das wird ja von vielen, in vielen dieser Gedichte, die früher wohl üblich waren, wenn die Leute eine Erleuchtungserfahrung oder sowas hatten, dann haben sie ein Gatha, ein Gedicht oder sowas geschrieben. Und in ganz vielen steht drin, was habe ich eigentlich dazugelernt? Gar nichts. Nichts Neues. Und da ist noch eine schöne Sache in dem drin, was ich vorgelesen habe. Er braucht das, was vorzüglich ist, nicht zu suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt allein. Mit anderen Worten, das, was du gerne hast, das, was dir gut tut, was dich glücklich macht, musst du nicht suchen. Das, was vorzüglich ist, kommt ganz von allein. Das ist so eine Erfahrung, die ich schon auch gemacht habe. So ein Beispiel, nicht? Du freust dich auf Weihnachten mit Familie oder mit Partner, Partnerin oder so, Kinder, nicht? Und bildest dir natürlich vorher Vorstellungen, was soll da eigentlich kommen, was soll da eigentlich passieren, wie hätte ich es denn gerne, ja, so. Und wenn ihr mal darauf achtet, die Erfahrung ist, je konkreter du deinem Geist erlaubt hast, nein, je mehr du deinem Geist erlaubt hast, dir Vorstellungen davon zu machen, was passieren soll, desto weniger kannst du das, was passiert, dann genießen. Weil es nie dem entsprechen kann, was du dir vorher ausgedacht hast. Und das geht nicht nur mit Weihnachten so, es geht auch mit Ostern so, klar. Aber es geht mit allem so. So wie Oisaidan Roshi sagt, Erwartungen verhindern Erfahrungen. Also gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick, glücklich zu werden, keine Erwartungen zu haben. Offen zu sein für das, was passiert. Weil dann kann es keine Diskrepanz geben zwischen dem, was passiert und was du dir in deiner Fantasie ausgemalt hast, weil keine Fantasie da war. Nicht in der Praxis sieht das ja so aus, für mich zumindest, wenn ich mich auf etwas freue. Ich komme aus dem Bomte-Session nach Hause und freue mich auf meine Frau und male mir aus, wie das erste Zusammensein sein wird. So. Sobald ich merke, dass diese Fantasie anfängt zu laufen, ich kann sie ja nicht wegmachen, bevor sie läuft, nicht? Aber sobald sie einmal schon durchgelaufen ist, ja, und ich das bemerke, kann ich tierisch achtsam darauf sein, dass sie sich nicht wiederholt. Weil das Übliche ist doch, weiß nicht, kennt ihr, vielleicht geht euch das genauso, so eine Erwartungsfantasie, sich auf etwas freuen, läuft ja nicht nur einmal ab. Das ist ja wie eine Spirale, die kommt immer wieder. Ja, so. Je wichtiger uns das ist, desto öfter wiederholt sie sich. Aber diese Wiederholung können wir abschneiden. Da können wir aufpassen. Ja. Und dann kommt das Vorzügliche von alleine. Da brauche ich überhaupt nichts dafür zu tun. Ein ganz genialer Trick, sage ich euch. Merkt euch das. Ja. Wenn ihr glücklich sein wollt, und ich vermute, das wollt ihr alle, deswegen sitzt ihr hier, ich auch, freut euch nicht auf das Frühstück, was du nachher kriegst. Zu Hause, ich zumindest. Aber wie gehen wir nun mit diesem eingebildeten Selbst, das mir immer wieder in die Quere kommt? Wie gehen wir damit um eigentlich? Und wie kann ich den wahren Menschen, der in uns genauso da ist, wie kann ich den entdecken? Wie kann ich da dahinter kommen? Und der Buddha hat dazu ja durchaus auch Empfehlungen gegeben. Zum Beispiel eine, so habe ich es gelesen zumindest, dass er empfohlen hat, das, was du tust, jeweils laut zu benennen. Also wenn du gehst, dir laut zu sagen, ich gehe jetzt. Wenn du die Tasse hochnimmst zum Trinken, ich nehme die Tasse hoch zum Trinken. Ja. Ist eigentlich ein ganz, ganz simpler und blöder Trick, weil du nämlich in dem Moment, wo du dein eigenes Tun benennst, sozusagen aussteigst. Erstens kommst du damit immer in die Gegenwart, wenn du es benennst. Du bist also immer sozusagen mit deinem Bewusstsein bei dem, was du tust, ja, und schneidest mit diesem Benennen im Grunde alle möglichen Gedanken, die sonst irgendwo laufen, wo du in der Fantasie irgendwie sonst bist, schneidest du ab. Ja. Und du gehst dir selbst gegenüber sowas wie in eine dritte Person. Wenn du es formulierst, was du jeweils gerade tust. Wobei es da ganz wichtig ist, dass du dabei nicht bewertest, was du tust. Also im Grunde artikulierst du den Beobachter. Ne? Du artikulierst den Beobachter, der wahrnimmt, was du gerade tust. Du gehst sozusagen in die Wahrnehmung hinein, musst halt nur aufpassen, dass du nicht bewertest, was du tust, ob das gerade richtig ist oder nicht. Also frei bist von Anhaftungen. Erst wenn du darüber reflektierst, ob das gut oder schlecht oder ordentlich oder gemacht worden ist oder nicht, dann bist du schon wieder drin in der Mühle. Wenn ich also die letzten 10 Sekunden oder sagen wir mal, letzte halbe Stunde mal von meinem Auge wieder vorbeilaufen lasse und mir klar mache, was habe ich eigentlich gemacht? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Dann ist es unglaublich wichtig, wir haben gestern schon drüber geredet, und auch schwer, dabei ehrlich zu sein. Nicht mein Beispiel von gestern, was inszeniere ich alles, um wahrgenommen zu werden? Um gemocht zu werden. Nicht mein Beispiel von gestern, ich koche für meine Frau ein schönes Essen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Das mache ich natürlich aus selbstloser Liebe, ist völlig klar. Ja. Aber wenn ich genau hingucke, dann steckt auch drin, natürlich, ich will, dass sie sich freut und dass sie mich liebevoll anguckt. Ja. Und mich wertschätzt irgendwie. Das zum Ausdruck bringt. Ne? Das macht mir ein gutes Gefühl. Das heißt, es steckt beides drin. Es steckt einerseits eine selbstlose Liebe und Zuneigung oder Fürsorge drin, aber auch, ich will etwas davon haben. Oder wenn ich ärgerlich auf sie bin, was inszeniere ich alles, mir eine Verletzung zu holen? Hatte ich auch gestern schon so als Beispiel gebracht, dass sie mich verletzt. Ja? Ich inszeniere, dass sie mich verletzt. Denn wenn sie mich verletzt hat und ich ihr das auch irgendwie natürlich beipulen kann, dass sie mich verletzt hat, habe ich Macht über sie. Ganz klar. Ich versuche, sie in schlechtes Gewissen zu treiben. So. Und dann bin ich in der Vorhand. Und da will ich hin. Und das zu bemerken, wenn ich das tue. Ja. Und so gibt es ganz viel anderes, wo immer beides irgendwie auch drin ist. Das ist ja nie irgendwie eindeutig. Ja? Die Lust, den anderen zu reizen oder zu verletzen. Rache zu nehmen. Ja? Recht behalten wollen. Der Klügere sein. Das brauche ich eigentlich gar nicht zu betonen, weil das ist sowieso klar, aber der andere glaubt es mir ja nicht. Ja. Oder meine Angst vor Versagen. Das sind alles, wie sagt man da, alles Intentionen, alles Bedürfnisse, alles Gefühle, die hat der wahre Mensch nicht. Der wahre Mensch hat dieses Bekümmertsein um sich selber eigentlich nicht. Ja. Er hat es wirklich nicht, sondern der ist vollkommen frei davon. Das kommt alles aus der Vergangenheit. Das kommt alles auch vor allem aus dem Bild, was ich mir über mich selbst gemacht habe. Also meine Geschichte, von der ja jeder weiß, dass sie ja nicht stimmt. Nein. Ich hatte mal ein sehr schönes Erlebnis, wo mir das so richtig klar geworden ist. Zu meinem 50. Ich glaube 50. Warte mal, wie lange ist das her? 19 Jahre? Nee, muss der 60. gewesen sein. Zu meinem 60. Geburtstag haben meine beiden Töchter sich gegenseitig interviewt und sich dabei mit der Kamera aufgenommen. So. Und jede von beiden hat dann, die haben dann abwechselnd, jeweils erzählt, was sie über mich wissen, was ich über meine ersten 10 Lebensjahre erzählt habe, die zweiten, die dritten, die vierten, die fünften, die sechsten, ja, und haben das gefilmt und haben mir das dann an meinem 60. Geburtstag vorgespielt. Und dann dachte ich mir, mein Gott, was habe ich alles erzählt, ja, was habe ich alles für Geschichten erzählt, die in Erinnerung haben, ja, wo mir irgendwie klar war, nee, das, also so war das eigentlich, so war das doch, aber eigentlich nicht. Ja? Und ich mir dann dachte, eigentlich müsste ich hinter jedem 10-Jahres-Abschnitt, den sie da erzählt haben, müsste ich eigentlich selber eine Art von Korrektur oder einen Kommentar irgendwo noch reinsetzen, ja? Um das richtiger zu stellen. aber durchaus auch mit der Intention, um an einigen Stellen etwas besser wegzukommen. Ja? So. Wie gehe ich jetzt aber mit solchen, ich sag mal, Fantasien von Rache oder Lust, den anderen zu reizen oder meinem Ärger oder meiner Angst oder sowas um? Wie gesagt, ich hatte ja gestern in dem Mondo schon gesagt, eigentlich haben wir ja schon vieles besprochen, was ich mir heute vorgenommen habe zu sagen. Ich sag's trotzdem nochmal. Im 13. Beispiel von Katushun, nicht, sagt, wird Joshu gefragt, sind jemals irgendwelche Weise in die Hölle gefahren? Sie sind die Ersten, die dorthin gehen, erwiderte Joshu. Aber sie sind erleuchtete Lehrer. Warum sollen ausgerechnet sie in die Hölle fahren? Wenn ich nicht in die Hölle gefallen wäre, wie könnte ich dir helfen? Antwortete Joshu. Oder im 3. Beispiel vom Hekigan Rokko, Setschus Gedicht. Sonnengesicht Buddha, Mondgesicht Buddha. 20 Jahre lang hatte ich fürchterliche Kämpfe durchzustehen, wenn ich für euch in die Drachenhöhlen hinabstieg. Die Mühsal spottet jeder Beschreibung. Ihr klarsichtigen Mönche macht bloß kein Aufhebens darum. Ich habe immer mal, bin mir gar nicht so sicher, ob das gut ist, aber also heute bin ich mir nicht immer so sicher. Ich habe immer so mal die Unterscheidung gemacht, wenn ich merke, irgendwelche Ängste oder Befürchtungen oder Rachegefühle, ja, oder mein klassisches Beispiel, was mir immer wieder passiert, ja, fährt eine Frau, tut mir leid, war es in diesem Fall auch das letzte Mal. Wir fahren auf eine Bahnschranke zu, aber vor der Bahnschranke ist ein Linksabbieger. Ja, so, da wollte ich rein. Und sie steht auch auf der linken Spur und die Bahnschranke ist zu. Die fährt nicht, obwohl man fahren kann. Fährt einfach nicht. Ne? Da geht bei mir irgendwie sowas hoch, ja, innerlich. Ne? Zum Glück hat jemand vor mir gehupt, dann war ich nicht schuld. Ja. Nicht? So Situationen, wenn mir jemand etwas nicht gibt oder wenn mir etwas nicht gewährt wird, was mir zusteht, ja, da geht es bei mir innerlich richtig so. Dann denke ich mir, verdammt nochmal, irgendwie, da kommt nichts Gutes raus, weil ich in solchen Situationen dann auch schon mal beim Autofahren dann unüberlegte Überholmanöver oder irgendwie sowas gemacht habe, ja. Dem sollte ich mich doch mal zuwenden. Also, wie kann ich da in die Hölle gehen, ja, die da in mir ist, von der Joshua da redet. Das heißt, wenn ich merke, es gibt so einige, jetzt sage ich mal, Eigenschaften, Regungen, Gefühle in mir, von denen ich denke, na, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das, erstens fühlt es sich nicht gut an. Es schadet manchmal auch anderen. Ja, sowas wie Wut oder so. Dann sollte ich mich dem mal wirklich zuwenden. Es gibt andere Sachen, so Fantasien, die mir mal durch den Kopf gehen. So durchaus auch mit dem manchmal Geruch von mich an jemandem rächen oder sonst irgendwas. Wo ich aber dann dahin komme zu sagen, ach nee, das ist eine alte Kiste, eigentlich ist das wirklich erledigt. Da sind nur noch die Dings, nur noch die Synapsen da oben, die Schaltungen im Hirn, die sind noch da. Und dann bei irgendeinem Impuls, der kommt, da läuft dann noch so eine Fantasie ab. Aber eigentlich, da steckt keine Energie mehr dahinter. So, das schneide ich ab. Ja, so wie das Hans gestern sagte. Nicht? Wenn du sowas merkst, und auch wirklich zu dem Schluss kommst, ach komm, was soll das, dann schneide ich es ab. Ja. Und das wird dann auch, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, immer weniger. Aber ich kann so, wenn ich gucke, was mir gerade bei so einem Session immer wieder durch den Kopf kommt, ja, Und wenn ich mir das aufschreiben würde oder aufschreibe, dann hätte ich mit Sicherheit in relativ kurzer Zeit so 5, 6, 7 Schachteln vor mir stehen, ja, wo ich wüsste, da müsste ich mal reingucken. Da muss ich wirklich mal irgendwie hin. Ja. Und da gibt es eine äußerst kluge 2-Schritt-Regel. Ja. Nämlich zu unterscheiden zwischen dem, was in meiner Fantasie, in meinen Gedanken sich abspielt, auch in meinen Gefühlen sich abspielt, einerseits, und meinem tatsächlichen Handeln andererseits. Wir gehen nämlich in aller Regel so um, dass wir auch Gedanken oder Gefühle, die wir an uns bemerken, die aber mit einem Tabu versehen sind, jemanden zu quälen, ja, jemanden zu erschlagen, jemanden zu vergewaltigen, ja, egal was, dass wir solche Gedanken oder Gefühle, wenn sie auftauchen, schon abschneiden, wenn sie uns in den Kopf kommen. Darf nicht sein, ist verboten, will ich nicht haben, so bin ich nicht. Ja. Wenn ich das mache, wirken sie aber im Verborgenen weiter. Nicht? Ich drücke sie wieder weg ins Unterbewusstsein, aber das ist ja da. Also nach der Lehre des Buddha sind das die Keime im Alaya-Bewusstsein, die immer, wenn irgendwo ein Impuls von außen oder von innen kommt, der sozusagen da drauf passt, dann geht dieser Keim auf und wirkt. Ich merke es häufig aber gar nicht, weiß gar nicht, woher das kommt, was es ist. Und ein ganz entscheidender Trick, ganz entscheidender Punkt ist, sich klar zu machen, in der Fantasie, in meinen Gedanken soll alles erlaubt sein. Alles. Ja? Egal, welche Gemeinheiten oder Hässlichkeiten da mir in den Kopf kommen und auch Gefühle machen oder auch Ängste. Ja? Ich muss ja nicht danach handeln. Dafür ist der wahre Mensch da. Der wahre Mensch, der entscheidet dann. Folge ich dem? Folgt daraus eine Handlung oder nicht? Aber für mein Denken und meine Gefühle gibt es kein Tabu. Das heißt, in die Hölle gehen. Ja? Ich muss das gar nicht groß provozieren. Wenn ich mir das wirklich klar mache, wie wichtig es ist, in meinen Gedanken und meinen Gefühlen und Fantasien offen zu sein, brauche ich mich gar nicht anstrengen. Das kommt von alleine. Alles, was wichtig ist, alles, was irgendwo tatsächlich Relevanz hat in meinem Speicherbewusstsein, das kommt von alleine. Brauche ich mich gar nicht drum zu bemühen. Ich darf es nur nicht abschneiden. Weil dann bleibe ich abhängig davon. Und das ist gemeint damit, wenn Rinzai das sagt, Harada Roshi das sagt, dich kennenlernen, wirklich dich kennenlernen. Wenn du das erlebst und dich kennenlernst im Geist, in Gefühlen, dann verliert es seine Kraft über dich. Und dadurch kannst du, und darauf läuft die ganze Sache, was ich immer hier erzählen wollte, jetzt die beiden Tage hinaus, du kannst dann sozusagen das Gewicht zwischen dem wahren Menschen und dem eingebildeten Menschen kannst du verändern. Du kannst den eingebildeten Menschen, kriegst du nicht weg, ja. Das ist alles Vergangenheit, die nicht mehr veränderbar ist. Aber in deinem Erleben, deinen Gefühlen, deinen Handlungen kann dieser wahre Mensch immer mehr Übergewicht bekommen. Und darauf läuft die ganze Übung hinaus. Insofern, wie schon gesagt, gestern ist alles das, was wir hier machen, mit dem Sitzen und dem Training und allem und den Koans und dem Mu und was auch alles, sind alles nur Vorarbeiten. Nur Vorarbeiten, einerseits die Offenheit zu erzeugen, sich selbst gegenüber genauer zu gucken, ehrlich zu sein und überhaupt genauer zu gucken. Also sozusagen einen mikroskopischen Blick auf sich selbst zu entwickeln und zu entdecken, was ist da eigentlich in mir los. Und das tun wir ja alle, weil uns etwas an uns stört. Wenn wir zufrieden wären mit uns, wenn wir mit jedem Augenblick, den wir erleben, wirklich vollständig zufrieden wären, könnten wir aufstehen und gehen. Würde ich euch auch empfehlen, das zu tun. Müsst ihr ja jetzt hier nicht zeigen, aber ihr könnt nachher, wenn wir rausgehen, könnt ihr sagen, so, ihr seht mich nie wieder. Nee. Mir geht's gut, was will ich hier? Ist doch klar. Ja. Aber weil wir mit uns nicht zufrieden sind, weil wir fest an der Vorstellung hängen, ich muss etwas erwerben, ich muss was kriegen, ich muss anders werden, als ich bin, müssen wir dieses Training eben doch machen. Jedenfalls sehe ich das so. Ansonsten wäre das nämlich ein totaler Widerspruch zwischen Rinzai, der sagt, du musst gar nichts tun. Ja? Wenn du das siehst, wenn du das so siehst, wie ich versucht habe, wenn ich das richtig sehe, nehmen wir mal so an, ist ja alles nur ein Modell. Wenn du das so siehst, dann bist du jemand, der sein Leben lang nichts zu tun hat. Wäre ja ein totaler Widerspruch zu den 10 Ochsenbildern, nicht? Die als auch eine der größten Weisheiten im Zen betrachtet werden, nicht? Und die Ochsenbilder zeigen ja so einen Weg auf, nicht? Und der Weg heißt einfach, du musst irgendwie lernen, diesen Ochsen, deinen Geist, ich sag mal, nicht beherrschen, sondern mit deinem Geist vertraut werden. Das ist ja der Weg der Ochsenbilder. Mit deinem Geist vertraut werden und offen werden gegenüber deinem Geist. Und deswegen müssen wir halt doch so einen Weg gehen. Cultivation of Holy Buddhahood heißt es. Haben die Mönche immer gesagt. Wenn sie hier waren oder wenn wir in Japan, die sagen Cultivation of Holy Buddhahood, sagen nicht erwerben Holy Buddhahood. Ja. Übrigens habe ich, nachdem ich das jetzt so für mich zumindest so ein bisschen begriffen habe, also mir meine Weisheit selber einleuchtet, hat sich so mein Bild von den japanischen Meistern, die ich kennengelernt habe, auch etwas verändert. Nicht? So. Weil ich war lange immer so der Meinung, hatte so den Eindruck, ich habe ja einige kennengelernt, habe auch bei verschiedenen Lehrern gelernt, was ich jedem von euch empfehlen kann, ja, dringend. Bei jeder Gelegenheit, die ihr habt, geht so mal zu anderen Lehrern, macht mit denen mal die gleichen Koren, die ihr mit mir oder mit jemandem sowas gemacht habt, da merkt ihr irgendwo, jeder ist da irgendwie anders. Aber wenn er sie im Alltag erlebt, meine ersten Dings, ersten Flausen über die Weisheit und die Reife von Lehrern, die wo hat mir Prabhasha Dharma unwillentlich genommen. Nicht? Bei der war ich als erstes. Und habe sie ja immer nur im Session kennengelernt, nicht? Und in einem Session ist es natürlich auch für mich leicht, einen weisen Lehrer zu spielen, nicht? So. Die Rollenverteilung ist klar. Und das war damals auch so und ich fand die Frau toll. Und dann habe ich sie erlebt außerhalb von Session. In Gesprächen, bei denen ich dabei war, weil sie damals überlegt hatte, ob sie hier in Norddeutschland irgendwo ein Zentrum macht. Weil sie hat ihr eigenes, hatte sie in Amerika. Und da ist sie mit ihren Schülerinnen auf eine Art und Weise zwischendurch umgesprungen, ja, also provozierend und auch fast beleidigend und niedermachend, wo ich dachte, oh nee, also die ist doch nicht so dolle, ne? So, überhaupt nicht, ja, so. Und so ähnlich ging mir das eigentlich mit allen, die ich kennengelernt habe, mit Kosan, mit Gensan. Oisaidan, der war immer so weit weg, da habe ich gar keine Erfahrung irgendwie mit gemacht, weder gut noch schlecht, weil die Guten waren auch eingebildet, denke ich ja, weil so nah bin ich ihm gar nicht gekommen. Ich jedenfalls damals nicht. Aber andere habe ich auch gesehen, wo ich dachte, nee, also so einen, der so richtig vollständig rund reif ist und erleuchtet ist, habe ich keinen einzigen kennengelernt. Ja, so. Und jetzt ist mir aber klar geworden, nicht in diesem Modell, was ich euch vorgestellt habe, von wahrem Mensch und eingebildeten Mensch, muss das und kann das auch gar nicht sein. So ein Vollständiger. Vielleicht der Shakyamuni Buddha, dem wird das wahrscheinlich auch nur angedichtet, glaube ich. Ja. Weil der Eingebildete, das Karma, vergangene Karma, ist nach wie vor da und wirksam. Ja. Und einen Unterschied habe ich dann doch gemerkt. Kosan zum Beispiel, wer ihn kennt, der ist mit seinem vergangenen Karma spielerisch umgegangen. Ja. Das war so mein Gefühl, mein Eindruck, der ist spielerisch damit umgegangen. Der ist Konflikte eingegangen, der hat sich mit Gänzern gestritten. Ja? Wie ging mir ein? Ich erzähle noch ganz kurz eine Geschichte. Da ging es darum, wir hatten ein Session in Roseburg. Da waren Gänzern und Kosan da. Gänzern ist so der strengere und geradlinigere irgendwie sowas. Nicht? Gewesen, auch in der Mönchhierarchie etwas höher. Und da ging es darum, dass irgendjemand, ich glaube, es war Kosan, auf die Idee kam, Frauen sollten auch Kesaku gehen. Das war bis dahin nicht üblich gewesen. Und Kosan, das habe ich dann rausgekriegt, wusste ganz genau, das ist für Gänzern ein Tabu. Geht nicht, darf nicht sein. Aber er hat stur das weiter verfolgt. Ich war damals Jikijitsu, ja. Und Raphael war der Lehrer, auch der dritte Lehrer dann, ne? Und das wurde eine richtig heiße Auseinandersetzung, auch unter uns Schülern, weil es gab da schon Parteien sozusagen. Die einen waren, den hat eher dieser gerade und etwas strenge und so den Zen-Vorstellungen entsprechende Gänzern gefallen, nicht? Und haben sich auf seine Seite geschlagen und andere auf die Seite von Kosan. Viele haben sich natürlich enthalten. Und es gab einen ganz ernsthaften Konflikt. Ja? Und Kosan hat den durchgezogen. Also initiiert und durchgezogen. Ne? Und mir ist jetzt im Nachhinein so dann klar geworden, ja, und was dann aber das Schöne war, du hast bei Kosan gemerkt, der hat Spaß dran. Das war ein Spiel, war das für ihn. Ja? Ne? Seinen Kollegen zu triezen. Ne? Und damals habe ich halt gedacht, naja, also dann hat der es eben auch noch nicht. Ne? Heute sehe ich das anders. Gut, also ganz zum Schluss meine dringende Empfehlung. Erstens, ihr müsst mir nichts glauben. Zweitens, es ist nur eine Idee, es ist nur ein geschicktes Modell, auch wenn es von Rinzai kommt. Ja. Ein geschicktes Mittel. Wie kann ich klug und gut mit mir selber umgehen? Und der entscheidende Punkt dabei ist das, woran ich selber nie geglaubt habe, bis vor ein paar Jahren. Ich bin Buddha. Also wirklich davon auszugehen, ich bin Buddha. Ich brauche es nur zu entdecken. Nur hingucken. Mehr muss ich gar nicht tun. Ja.